Über Levi Strauss.
Ja.
Und Vincent Redetzky.
Hello again. Vincent Redetzky again. Hier am Mikrofon. Wie geht's? Wie steht's da draußen? Ich hoffe, alles
immer
gut.
Immer noch gut.
Ja, immer noch gut. Und die Welt ist noch nicht untergegangen, hoffentlich, wenn das hier gesendet wird.
Wir haben eben gerade mit meiner Schwester ganz kurz Rücksprache gehalten, die das total doll findet, dass wir jetzt noch eine Folge nutzen.
Einfach zu viel Gesprächsbedarf.
Eben.
Ich meine, wir haben uns auch ein bisschen verloren. Ich habe das Gefühl, wir haben auch, oder ich habe auf jeden Fall so die Zuhörerschaft völlig vergessen. Ich habe einfach das Gefühl gehabt, ich unterhalte mich mit dir, was vielleicht sogar genau das
soll
ist,
ja auch so sein.
Was das hier ist, oder? So ein bisschen.
Ja, eben.
Ja, na super.
Soll ja auch so sein.
Nein, das war alles gut.
Wer oder was inspiriert dich?
Also Musik inspiriert mich oft. Manchmal finde ich, dass Musik, wenn ich das höre, denke ich so, sowas würde ich auch gern machen. Sowas, ich höre jetzt gerade viel Big Thief, falls es dir was sagt. Das ist so eine Band aus New York, soweit ich weiß. Und ich weiß gar nicht genau, wie man das beschreiben kann. Ich glaube, die machen so.
Wie kamst du auf die?
Mir wurde mal von Spotify ein Lied vorgeschlagen von denen. Und das ist einer der traurigsten Lieder, die ich je in meinem Leben gehört habe. Und ich liebe traurige Lieder sehr. Ich habe eigentlich, also all meine Lieblingslieder sind eigentlich ganz schrecklich traurige Lieder. Ja, ich liebe das.
Okay, warum? Was, also, weil man wird ja dann in so eine Lage auch versetzt oder in so einen Gemütszustand versetzt.
Ja.
Okay.
Ich glaube.
Holt dich das runter?
Bin ich nicht sicher. Ich glaube, dass es mich beschäftigt. Vielleicht.
Ja.
Und ich mag es, wenn Sachen mich beschäftigen und wenn ich nicht einfach nur was weghören kann, sondern wenn das wirklich was mit meinem Körper macht, dieses Lied.
Ich schick dir später mal ein Lied.
Okay, dann schicke ich dir was von Big Thief.
Mhm.
Big Thief ist wirklich eine wahnsinnig coole Band.
Cool.
Und da habe ich jetzt gerade wieder ein Lied gehört, was ich noch nicht so gut kannte von denen und war so, das ist so geil, wie frei die sind und wie geil das klingt und so und ja, und dachte so, wie kann man das für meinen Beruf übersetzen? Mhm. So, da denke ich manchmal drüber nach. Mhm. Ich war auch in New Orleans zum Beispiel und habe da viel Musik gehört, Live-Musik gehört. Und das ist ja auch eine Bühne dann irgendwie. Die stehen auch auf der Bühne und jammen zusammen.
Die Branche ist nochmal was ganz, ganz anderes.
Ist was ganz anderes, das stimmt. Und ich fand es erstaunlich, weil die dann irgendwie auch so währenddessen gesagt haben, so, ey, wir haben Durst. Wir sagen mal ganz kurz, was wir alle wollen und so. Und dann hat irgendwie jeder von denen gesagt, was die halt zu trinken, was sie trinken wollen. Und dann meinte der Typ vorne, der Frontmann meinte, wenn ihr cool seid und euch das gefällt, dann gebt uns einen aus. Und natürlich haben alle sofort gewollt, ich will dem Drummer was ausgeben, ich will gern dem und dem. Und die sind wirklich an die Bar gestürmt, um das zu bezahlen. Also das, die erste Geschichte, die ich irgendwie krass fand und die zweite, daraus resultiert, die haben dann einfach während dieses Konzerts, für das wir auch gezahlt haben, haben die sich einfach gesoffen. So, und auch nicht wenig. Also die haben dann auch, dann hat der Frontmann, der so eine riesen Posaune hatte und ein unglaublich geiler Typ war, der hat, glaube ich, 3 große Whisky getrunken. Weißt du, und da wäre ich würde unterm Tisch liegen oder auf dem Tisch tanzen.
Sag mal, bist du eigentlich permanent auf Klassenfahrt?
Ich bin eigentlich permanent auf Klassenfahrt. Naja, man muss vor allem auf sich aufpassen.
Bist ja auch groß.
Ja, ja. Man muss wirklich auf sich aufpassen. Man muss dann auch mal irgendwie der Partypooper sein und sagen, Leute, ich gehe jetzt mal ins Bett, glaube ich. Also gerade, wenn man die Hauptrolle hat, was ja bei Levi Strauss so war.
Ich bin erwachsen.
Ja.
Ich bin so eine, so seit einem Jahr bin ich auch die nach der Vorstellung, dass der Vorhang noch nicht mal richtig zu, bin ich schon weg.
Ja. Naja, ja. Ich meine, du hast das in der Folge davor angesprochen, dieses immer diese Menschen um einen herum, so viel, ne? Und so. Und dann gibt es auch eine gewisse Anspannung natürlich, so die man ja spürt und die ja auch so toll ist irgendwie am Theater und hinter der Bühne und auf der Bühne und überhaupt und davor und danach. Und manchmal hat man einfach das Gefühl, bei dir ist es dann Trash-TV, bei mir ist es dann irgendwie PlayStation anmachen. Aber was das ja beides ist, ist sozusagen nach Hause, eigene 4 Wände, Tür zu und Ruhe irgendwie. Ja. Und das machen, worauf man Bock hat.
Mhm.
Und es ist scheißegal, was das ist, ob es jetzt Trash-TV ist oder ob es, weiß ich auch nicht, Töpfern oder irgendwas ist, ne? Also das ist dann vielleicht
das
irgendwie ganz cool.
Das ist viel zu viel Arbeit,
ey. Ja, das ist wahrscheinlich zu viel Arbeit. Irgendwas, was weniger aufwendig ist. So, da muss man ja sauber machen und man muss dann irgendwie den Töpferofen anheizen und so weiter. Das hat ja auch nicht jeder zu Hause und nicht jede. Also ich kenne ehrlich gesagt niemanden. Aber du weißt, was ich meine. Also was sozusagen die, womit man sich dann irgendwie
wo
die...
Man rauskommt.
Ja, irgendwie. Und wo man auch sagt, das ist jetzt irgendwie jetzt die Zeit, die ich mir jetzt einfach nehme. Und um auch wieder irgendwie Bock zu kriegen auf Leute. Weil manchmal hat man auch einfach keinen Bock mehr.
Ist
irgendwie.
So.
Ist auch okay. Es geht ja irgendwie allen so, glaube ich. Oder?
Weiß ich nicht.
Total. Es gibt unterschiedliche Realitäten irgendwie, die ich jetzt gerade... Experience. Es gibt einmal die Drehrealität, wo du meistens ganz früh abgeholt wirst und so im Winter wirst du halt, wenn es dunkel ist, abgeholt und wenn es dunkel ist, wirst du halt zurückgebracht.
Mhm.
Wir haben jetzt bei dieser Netflix-Geschichte haben wir in der Uckermark gedreht, in einem unglaublich tollen Hotel an so einem See dran und so, und unser Hauptdarsteller Anton hat dieses Hotel, glaube ich, nicht einmal bei Tageslicht gesehen. Was halt
krass,
wirklich absurd ist, weil der jeden Tag dran war.
Arbeit.
Es ist Arbeit, aber es ist trotzdem so ein bisschen absurd. Ich glaube, der hatte den einen Tag frei und hat gesagt, ey, ich habe heute zum ersten Mal, also ich habe heute zum ersten Mal gesehen, wie das aussieht, wenn die Sonne scheint. So, das ist halt schon krass.
Ja.
Aber damit will ich nur sagen, und das ist auch völlig in Ordnung, ne? Aber ich will damit nur sagen, das ist die eine Lebensrealität. Eigentlich so extrem früh aufstehen, den ganzen Tag arbeiten und dann nach Hause gebracht werden und dann eigentlich relativ schnell ins Bett gehen, weil du musst ja schon wieder um 5 aufstehen oder 5:30 oder sowas oft, ne? Wenn du halt in jeder einzelnen Szene drin bist und vor allem, wenn du in der ersten Szene drin bist. Und dann drehst du meistens bis, weiß ich auch nicht, 18 Uhr oder so, wirst nach Hause gefahren. Die andere Lebensrealität ist ja die Theater-Lebensrealität. Das ist, da gibt es ja auch zwei Unterschiede. Entweder probst du und spielst oder du spielst nur. Also jetzt bei mir als Gast ist es ja so, ich bin ja nicht mehr fest im Ensemble. Das heißt, ich probe jetzt nicht die ganze Zeit durch, sondern ich habe jetzt eine Probenzeit und spiele aber auch noch gleichzeitig. Und dann hast du halt diese 10 bis 14 und 18 bis 22, dieses klassische Ding, was ja auch oft irgendwie aufgebrochen wird, dass man sagt irgendwie, lass mal bis 21 Uhr machen oder lass mal eine lange Probe machen, 10 bis 16 oder 10 bis 17 Uhr oder so. Und dann hat man den Abend noch frei. Genau, das sind ja wie so diese Zeiten, wo man dann halt so am Tage arbeiten muss. Und was ich total liebe mittlerweile ist, zu wissen, ich habe abends Vorstellungen und ich kann den Tag machen, was ich will. Und ich kann ausschlafen, das ist eigentlich das Wichtigste.
So, ich weiß.
Und das ist so geil. Ich liebe das. Das ist einfach das Tollste. Und dann kannst du auch den ganzen Tag wirklich Quatsch machen. Du kannst auch irgendwie spazieren gehen. Du kannst aber auch zocken manchmal. Mache ich jetzt selten, wenn ich spiele, weil ich will irgendwie noch alles beieinander haben, wenn ich dann auf die Bühne gehe. Aber du kannst alles Mögliche machen. Du kannst irgendwie dir ein schönes Album anhören zu Hause. Du kannst dich mit Freunden treffen, du kannst irgendwie mit deiner Nichte und deinem Neffen unterwegs sein, auch wo das auch dann manchmal sehr, sehr kräftezehrend ist, aber im Zweifelsfall gibt es dir auch Energie und dann gehst du halt abends auf die Bühne und spielst. Und das sind so die drei Lebensrealitäten, die ich gerade so habe und für die ich wahnsinnig dankbar bin. Zwischen denen ich hin und her springen kann. Und natürlich gibt es auch noch die Lebensrealität des Zuges, also viel im Zug sein.
Mhm.
Zur Vorstellung fahren, von der Vorstellung zurückfahren, zum Proben fahren, von den Proben zurückfahren und so weiter. Ist auch interessant.
Krass, also momentan spielst du teilweise noch in München an den Kammerspielen.
Genau, ich habe noch drei Stücke laufen.
Du bist gerade in der Probenzeit in Bochum.
Exakt.
Verrückt.
Ja.
Wie geht's dir damit?
Ich habe jetzt erst ich probe erst seit 2 Tagen dort, also ich bin noch nicht so richtig tief im Probenprozess drin.
Mhm. Ist es das erste Mal?
Dass ich
in Bochum?
Ja, das ist das erste Mal in Bochum.
Okay.
Und auch das
Wie
erste
kam
Mal,
das dazu? Einfach auf Anfrage oder?
Die Regisseurin Felicitas Brucker, die mit der ich an den Kammerspielen Nora gemacht habe von Ibsen. Das war die erste Arbeit, die ich da mit ihr hatte. Und da haben wir uns kennengelernt bei dieser Arbeit an den Kammerspielen. Und daraus ist jetzt so was entstanden, dass wir sagen, wir würden gerne weiter miteinander arbeiten. Und das, die ist einfach eine ganz, ganz, ganz tolle Regisseurin, die wahnsinnig genau guckt und wo man trotzdem wahnsinnig viele Freiheiten hat im Spiel und eine unglaublich intelligente Person, die auch einen ganz eigenen Zugriff auf Stoffe hat und Felicitas hat mich gefragt, ob ich in Bochum dabei sein kann, will, ob ich Zeit habe und ob ich Lust habe, das zu machen. Und ich war sofort euphorisiert, weil ich dachte, geil, das ist dann die erste Möglichkeit, als Gast wo zu arbeiten, was nicht mein so Heimathaus ist, also jetzt die Kammerspiele, wo ich halt 5 Jahre war, wo mich alle kennen, sondern wirklich an einem Haus sein, wo einfach niemand mich kennt. das ist
wie so ein Neuanfang so ein bisschen, ne?
Einerseits ja, andererseits ist es ja auf Zeit irgendwie. Und es ist halt dieses klassische Ding, was ich ja auch an den Kammerspielen gut kenne, von halt GästInnen, die dann kommen, kurz mal winken und wieder abdampfen irgendwie. Und ich habe mich immer gefragt, wie das so ist. Weil ich das immer cool fand auch, diese Leute. Und dachte immer so, ah, das ist schon geil, dann bist du halt nicht so gebunden. Und dann kannst du auch noch ein anderes, also im Zweifelsfall dann auch danach noch ein anderes Stück machen, auch an einem anderen Theater. Du siehst halt mehr von der Welt und bist halt nicht so gebunden an ein Haus. Aber so die jüngere, also meine persönliche jüngere Theatergeschichte ist auf jeden Fall geprägt, vor allem von der Autorin Nora Abdelmaksud, eine unglaublich talentierte, unglaublich intelligente, unglaublich tolle Frau, die schreibt und inszeniert. Und mit der habe ich zwei Stücke an den Kammerspielen gemacht, Jeeps und Doping. Und das sind beides knallharte Screwball-Komödien, sagt man, glaube ich. Mhm. Also knallhart im Sinne von...
Läuft sowas nochmal?
Ja, das läuft ganz viel.
Echt?
Hm? Wir spielen das rauf und runter. Jetzt gerade nicht mehr ganz so viel, aber im Monat so pro Stück ein bis zwei bis dreimal. Ja, genau, in München, an den Kammerspielen.
Ich muss mal gucken, ob ich will.
Ja, stimmt, dann hast du ja einen Grund, da hinzukommen. Komm mal vorbei, ich besorge dir eine coole Karte und dann...
Eine coole?
Und dann trinken wir, ja, da irgendwo in der Mitte.
Und dann trinken wir Aperol?
Und dann trinken wir ein Aperol. Ja, wir können gerne Aperol trinken, klar. Ich liebe Aperol Spritz. Aber ich war letztens in Italien und da habe ich... Was habe ich da getrunken?
Limoncello.
Nein. Fuck, auch nicht Ramazzotti, aber es ist auch rot. Was gibt's denn noch da
Campari.
So für... Campari. Und zwar... In dieser Campari-Bar in Mailand, diese originale Campari-Bar.
Natürlich.
Wo der Campari herkommt. Mhm. Also, oder wo das irgendwie erfunden wurde oder so. Keine Ahnung, frag mich jetzt nicht. Und das Einzige, was sie da gemacht haben, die haben einen doppelten Campari in so ein Ding reingetan, in so einen Shaker mit Eis, haben wie wild geshaked, also wirklich richtig, richtig so tschak, 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 und haben das in so ein kleines Gläschen reingefüllt. Das ist einfach purer Campari mit Eis geshaked und es ist wirklich ein phänomenaler Drink. Mhm. Es ist so lecker.
Mhm. Also ist dein Favorite Drink jetzt Campari geshaked?
Mein Favorite Drink ist Wodka, Soda mit Zitrone.
Mhm. Weil das, was ist das? Ist das nicht eine Skinny Bitch?
Das, ich sag das immer nicht, weil ich finde das unangenehm, aber ich sag immer Wodka, Soda mit Zitrone.
Okay.
Aber so wird das genannt.
Bist du so jemand, der das da nicht aussprechen
möchte? Ich bin so jemand, der das nicht aussprechen möchte.
Ich hätte gerne eine
Skinny. Ja, ich finde dann durch das immer wieder, also wenn man das immer wieder sagt, dann verfestigen sich solche Bilder vielleicht im Kopf. Mhm. Und das lehne ich aus politischen Gründen ab.
Ach, guck.
Siehst du? Mhm. Ja, so ist das nämlich.
Witzig, ich habe mir eben gerade überlegt, dass ich dich so verabschiede gleich.
Das lehne ich aus politischen Gründen ab.
Weg.
Genau, so ungefähr.
Witzig, krass.
So ist das. Aber ich trinke auch wahnsinnig gern Wein. Ich meine, jetzt sind wir bei Alkohol, ne? Ich trinke wahnsinnig gern Wein, weil du vorhin auch gefragt hast. Ich würde das gerne noch ein bisschen, weil...
noch ein bisschen vertiefen.
So ein bisschen vertiefen, weil ich liebe... Es ist vielleicht auch problematisch, aber ich bin wirklich... Ich trinke wahnsinnig gerne. Und ich trinke wahnsinnig gerne Wein. Ich habe mittlerweile sogar einen kleinen Fable entwickelt.
Aber du kannst nichts ab.
Doch, ich kann eigentlich recht viel ab.
Was hast denn du... Aber eben gerade hast du gesagt, als du in Amerika warst,
ja?
So drei Whisky wäre halt schwierig.
Drei
so,
große Whiskys.
Gesagt. Ja.
Naja, dann ist es schon so, dann kann ich nicht mehr auf die Bühne gehen und spielen, sagen wir es so.
Ja, okay.
Weißt du, ich meine?
Ja, gut, ja, okay.
Also,
ja, dann habe ich das falsch verstanden.
Nee, aber du hast recht, ich hab das so formuliert. Das war vielleicht, da habe ich vielleicht ein bisschen untertrieben. Ich will jetzt auch nicht angeben, wie viel ich ab kann, aber...
Das geht hier in so eine Richtung. Vincent Rudetzky, der Alkoholiker.
Ja, genau.
Demnächst in der Komödie.
Ja, hoffentlich nicht. Ich meine, man hinterfragt ja immer
nein,
so
sein... Nein, das war jetzt auch eben gerade gar nicht so gemeint, ne?
Also, nein, aber du triffst damit ja, merkst du ja, wie ich mich hier kratze und jucke und mich, weil du triffst damit ja auch auch irgendwie einen Punkt. Das ist völlig in Ordnung, na klar, ja klar. Es ist auch ein bisschen Späßchen natürlich, aber trotzdem, was ich damit sagen will, ist eigentlich, oder was ich eigentlich sagen will, ist, das eigene Trinkverhalten zu beobachten, ist, glaube ich, total richtig und wichtig und gut.
Mhm. Aber es ist besser geworden.
Auf jeden Fall. Also
das heißt besser geworden.
Es ist weniger geworden. Also es ist jetzt auch nicht so, dass es, glaube ich, ein problematisches, ich habe jetzt, glaube ich, kein problematisches Trinkverhalten. Ich glaube aber, unser Beruf und dieses so ein bisschen, ich sage jetzt mal vorsichtig, so Nachtleben. Ich bin ja auch eine Nachteule, ich bin ja auch gern nachts wach und so weiter. Ich tummel mich jetzt nicht immer in irgendwelchen Bars und trinke. Das tue ich nicht, aber wenn ich zum Beispiel gespielt habe, ist für mich selbstverständlich, dass ich in die Kantine gehe, mich da hinsetze und mit meinen KollegInnen noch einen Drink trinke. Das ist selbstverständlich.
Wie lange brauchst du, sehr interessantes Thema, wie lange brauchst du, um nach der Vorstellung runterzukommen?
Das ist,
weil ich habe ja wirklich Kollegen, die so 2-3 Stunden noch so in Euphorie, beziehungsweise die müssen erstmal runterkommen. Also
Ich kenne das gut. Bei mir ist es tatsächlich, wie so oft irgendwie, auch ist die, oder müsste die Antwort recht, ist recht komplex sein, weil es ist total tagesformabhängig. Es ist auch abhängig, wie die Vorstellung war. Mhm. Ob die jetzt super intens war. Oder ob die so ein bisschen, dass man so ein bisschen müde ist, man ist die ganze Zeit eigentlich so, boah, Alter, ich kann nicht mehr, ich muss einfach nur ins Bett, dann brauche ich gar nicht lange, um runterzukommen. Aber wenn es jetzt so eine super euphorisierende Vorstellung war, dann brauche ich schon recht lange. Und dann ist man auch manchmal noch in so einer Zone, in so einer, ich glaube, das ist tatsächlich so juristisch, dass du, ich glaube, eine Stunde oder eine Dreiviertelstunde nach der Vorstellung bist du nicht, als Schauspieler oder Schauspielerin bist du anscheinend nicht haftbar für gewisse Dinge.
Okay.
Ist, glaube ich, wirklich so.
Ja?
Ja.
Ganz crazy Thema, bin ich gar nicht informiert. Erzähl mir mehr.
Weil man gilt dann anscheinend als, ich kann sein, dass ich jetzt die Juristen und Juristinnen werden wahrscheinlich die Hände über den Kopf zusammenschlagen, aber ich weiß nicht, ob es der richtige Termini ist, aber du giltst als unzurechnungsfähig.
Was?
Ja.
Okay. Also generell schon vor, wenn du dieses Theater betrittst und dann eine gewisse Arbeitszeit oder was?
Nee, ich glaube.
Oder danach nur?
Ich glaube, nur ganz explizit nach der Vorstellung.
Nein.
Ist so. Also check's mal nach, aber.
Was?
Ich bin damit. Ich bin damit. Also in der Schauspielschule.
Also bei dir glaube ich das.
Habe ich das. habe ich das gehört. Und ich bin mir sicher, dass das wirklich so ist. Es gibt da irgend so einen komischen, kleinen, weirden Gesetzestext, wo irgendwie drin steht. Wenn Person XY, Schauspieler, Schauspielerin irgendwie den Arm gespielt haben, sind sie eine bestimmte Minutenzahl nicht zurechnungsfähig nach der Vorstellung. Wenn du dann einen Unfall baust zum Beispiel, dann sind das irgendwie tatmildernde Umstände oder so.
Hä, wie krass.
Ich glaube jetzt nicht, wenn du.
Genauso?
Gute Frage, weiß ich nicht.
Bestimmt nicht.
Wahrscheinlich nicht.
Nee, ist ja was ganz anderes.
Ist ein bisschen was anderes.
Beim Theater.
Und das ist doch das, genau, das ist ja eigentlich interessant, weil im Theater ist es ja tatsächlich so, also mit diesem Gesetzestext wird doch eigentlich so ein kathartischer Moment anerkannt. Mhm. Ich weiß nicht, ob kathartisch, doch, ich glaube, es ist richtig. Mhm. Der wird eigentlich von der Justiz oder vom Gesetzesgeber anerkannt und das finde ich schon mal irgendwie abgefahren. Also da scheinen Leute wirklich an Theater zu glauben. Mhm. Oder an die Macht des Theaters zu glauben. Oder an die Kraft des Theaters zu glauben. Das ist ganz interessant eigentlich.
Finde ich voll schön. Mhm. Das ist so, also teilweise würde ich es jetzt nicht unterschreiben bei manchen Produktionen, weil ich mir denke, so ja, diesen Zauber oder bis dahin geht es leider nicht. Mhm, ne? Also vom Stück her. Aber teilweise kann man das auch fürs Publikum ja dann übertragen.
Eigentlich schon.
Es gibt ja bedeutend coole Stücke, wo man einfach so, nicht als Zuschauer jetzt so mega in Trance ist, aber ja auch als Zuschauer irgendwie, ne?
Na, im besten Fall gehst du, das ist ja, glaube ich, der Anspruch oft und den finde ich total unterstützenswert, du gehst anders raus, als du reingegangen bist.
Ja, ich finde, meine Meinung ist immer, und da schweife ich jetzt wieder so ein bisschen vom Thema ab, aber Hauptsache, man hat einen schönen Abend. Und ich finde, dass der Zuschauer und man selber einen schönen Abend hat, vielleicht was gelernt hat, etc., das ist die Hauptsache. Mhm. Und nicht, weil ich hier irgendwie jemanden belehren will oder sonst irgendwie was und jetzt das Publikum schockieren will oder sonst irgendwas. Es geht ja darum, dass die wiederkommen.
Ja.
Und so.
Also belehren finde ich auch, sollte auf keinen Fall sein. Ich finde auch nicht, dass man die schockieren muss, die Leute. Ich finde aber, dass schönen Abend finde ich, also das ist so breit zu interpretieren oder kann man breit interpretieren. Ich finde, es muss mich unterhalten, stimulieren oder so. Und da kann es auch sein, dass das ein Abend ist, der wo ich nicht einmal lache oder so, weißt du? Aber wo ich trotzdem was.
Nicht um Lachen oder sonst irgendwas.
Aber wo ich trotzdem was mitnehme oder sowas. Oder wo ich trotzdem irgendwie unterhalten werde, wo ich trotzdem Bilder mitnehme, vielleicht mit nach Hause nehme und denke, wow, Alter, diese Bilder werde ich, glaube ich, nie vergessen. Oder die haben sich jetzt echt tief eingebrannt. Oder dieser Text hat mich echt sehr verstört, weil der so explizit war, über welches Thema auch immer oder sowas. Also manchmal, das ist vielleicht ein ähnlicher schlägt in eine ähnliche Kerbe wie diese Lieder, die so traurig sind und so weiter und irgendwie was mit mir machen, finde ich auch Abende, die sozusagen mich emotional mitnehmen auf eine Art und Weise, mich vielleicht sogar schockieren, finde ich manchmal super wertvoll auch anzugucken. Naja, ich glaube, was man nicht unterschätzen darf, ist der Unterhaltungsfaktor. Das sollte man wirklich nicht unterschätzen, weil wir machen irgendwie Unterhaltung. Da bin ich dann voll bei dir, dass ich denke, ich will da rausgehen und sagen, das hat sich irgendwie gelohnt, da hinzugehen. Es hat sich auch gelohnt, diese fucking Karte zu kaufen, die einfach super teuer ist. So, ja. Wenn du halt kein Student oder Studentin bist, sondern irgendwie einigermaßen erwachsener Mensch, kostet die halt super viel Geld irgendwie. Mhm. Und dann finde ich, muss sich's auch für mich ein bisschen gelohnt haben, diese Karte zu kaufen, weil sonst kann man auch zu Hause bleiben und irgendwie Netflix gucken oder Amazon gucken oder sowas. Das hinkt auch immer ein bisschen, diese Vergleiche und so. Aber ich verstehe manchmal die Leute, die sagen so, boah, ja, ich weiß nicht, ist mir, glaube ich, ein bisschen zu verkopft oder ein bisschen zu kompliziert oder ich peil's nicht so ganz, ich weiß nicht so ganz, was sie von mir wollen. Ich hätte jetzt irgendwie, glaube ich, 5 Bücher lesen müssen vorher, um das überhaupt dechiffrieren oder dekodieren zu können, was mir da gerade auf der Bühne gezeigt wurde. Und das ist manchmal, finde ich, das kann manchmal ein bisschen problematisch werden, weil da verliert man manchmal Leute. Aber es muss auch ausgehalten werden, meines Erachtens. Ja.
Finde ich gar nicht. Ich finde das ganz schlimm.
Ja?
Ja, ich würde gehen.
Aber da geht's kannst ja du ja. Nee, du kannst ja gehen, aber es muss sozusagen von dem, jetzt von so Kulturinstitutionen oder Menschen, die dafür verantwortlich sind, da Geld reinzugeben, muss das
verständlich sein.
Es muss ausgehalten werden, dass auch Dinge scheiße sind. Weil Dinge sind auch scheiße. Das ist auch so. Und das muss es genauso auch in der Kunst geben, meines Erachtens.
Wie schlimm das sein muss, wenn du weißt, es ist scheiße und musst trotzdem spielen.
Ja, das ist leider die Realität.
Ja. Das ist gerade richtig schön gesagt und das möchte ich gerne so stehen lassen.
Right, na? So machen wir es. Das war zum Sonntag.
Eben.
Heute ist sogar wirklich Sonntag.
Heute ist wirklich Sonntag.
Ja.
Sehr schön. So.
Okay.
Vincent, ich wünsche dir noch einen wunderschönen Abend.
Danke, ich dir auch.
Dankeschön. Wir sehen uns bestimmt nochmal.
Ja.
Ne?
Ich würde mich freuen.
Tschüss.
Tschüss, macht's gut, Leute.